Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
So, noch einen tiefen Schluck und dann kann das losgehen. So, bist du ready, David?
Nö, wie immer.
Lass uns mal starten.
Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein.
Du darfst mich gerne unterstützen, David.
Gute Freunde kann niemand trennen.
Ich hab heute schon gesungen.
Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Lass doch die anderen reden, was kann uns schon geschehen? Wir werden heut und morgen nicht auseinander gehen. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein.
Naja gut, wenn du nicht willst, David, weil du das schon gesungen hast,
nein,
dann heißt...
Bei diesem wunderbaren Akzent, den du da versuchst, irgendwie einzustreuen, da mache ich nur die
Wirkung kaputt. Das war der Franz Beckenbauer.
Ja, ich weiß, das wollte ich nicht kaputt machen.
So, willkommen alle da draußen. Ich beglückwünsche uns alle zum 14. Platz am zweiten Spieltag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Oh, wir sind tatsächlich noch einen Platz runtergerutscht. Eieieiei.
Ja, geil, ne?
Das musst du dir mal reinziehen, ne? Letzte Woche verloren, 13. Diese Woche unentschieden, 14.
Okay. Ja, ist unfassbar. Es ist unfassbar. Also es geht irgendwie in eine eigenartige Richtung, aber dazu später mehr. Die Vorzeichen vor dieser Aufnahme konnten unterschiedlicher nicht sein. Du bist mutig wie immer ins Olympiastadion gereist. Hast dir heute das Spiel unter Freunden gegen Karlsruhe und dieses unfassbare 0:0 reingepfiffen.
Ach, das hatte schon was von Freundschaftsspiel.
Ja, denke ich auch. Aber kommen wir gleich zu. Ich konnte leider nicht, weil ich gestern auf einer Hochzeitsparty war und heute nicht so richtig, sagen wir, im Reisemodus befindlich war. Ich hatte
das erste Lebenszeichen heute Morgen war 12 Bier. Den Rest konnte ich mir dann denken.
Sagen wir so, ich hatte bis heute früh eine Leuchtebrille auf mit so LEDs und hatte irgendwann außerkörperliche Erfahrung. Aber dafür habe ich ja mein Filius geschickt. Juri ist heute mit seinen Jungs losgefahren und ist dann mit euch in die Ostkurve gegangen. Ich bin als Papa, glaube ich, mächtig stolz. Ich denke, ich habe alles richtig gemacht.
Hätte auch ein Köpenicker werden können, also dementsprechend ja.
Siehste? Also ich habe einiges erreicht jetzt schon im Leben. David, bist du nach diesem ganzen Spiel, bist du immer noch so wunderbar, wie du es geschrieben hattest vorhin, unterwältigt?
Ich sag mal so, also das Wertvollste, was ich heute mit nach Hause gebracht habe, sind die zwei Flaschen siehste, bin schon ganz durch. Das waren bei mir nämlich auch irgendwie 7 Bier oder so. Das Wertvollste, was ich heute mit nach Hause gebracht habe, sind die beiden Flaschen Rixdorfer Fassbrause. Also einen Punkt, den kannst du vergessen, keine Erkenntnisse, kein nichts, was mich optimistischer stimmt als letzte Woche. Unterwältigt trifft's immer noch. Gott, war das schlecht.
Ja, bevor wir da in die Tiefen einsteigen, wir müssen noch ein paar Sachen vorneweg abfrühstücken. Und zwar, es gibt noch 3-4 Neuigkeiten, die wir, glaube ich, letzte Woche, weil wir so ein bisschen zeitversetzt aufgenommen hatten, gar nicht abfrühstücken konnten. Die würde ich jetzt gerne nochmal vorschieben, bevor wir gleich in aller Ausführlichkeit anfangen zu hetzen. Die News rund um Hertha.
Oh Gott, das will ich, ja.
Ja. Dr. Görlich, neuer Geschäftsführer.
Der war in Hoffenheim, ne?
Ja, der war in Hoffenheim, genau. Was sagen wir denn zu dem? Also, was ich gelesen hatte, ich bin ganz ehrlich, ich kannte den überhaupt nicht, den Namen nie gehört. Hatte nur dann gelesen, dass unser Aufsichtsratsvorsitzender den offenbar kannte, woher auch immer, und meinte, dass das ein guter Mann wäre, der breit vernetzt wäre und auch international im Fußballbusiness sehr gut vernetzt ist. Ich hatte dann einfach Wikipedia angeschmissen, habe dann gelernt, dass der Mann seine Kernkompetenzen in einem abgeschlossenen Studium Sportwissenschaft, Psychologie und Betriebswirtschaftslehre hat und dass der tatsächlich auch wirklich mal in Heidelberg an der Klinik gearbeitet hat, im Gesundheitsbereich. Und das finde ich schon spektakulär für so einen Posten.
Es ist ja auch nicht der ganz große Name, weil wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann war der ja auch eine Zeit lang raus.
Ja, genau. Also, war früh, glaube ich, gehandelt, ne? Aber war dann raus, so, ja.
Und dann kamen ja die großen Macker da, Bolt und wen hatten wir dann noch? Ach, keine Ahnung. Die ganzen Heinis und dann... Oh, das war ein Motorrad.
Und so an den Nürburgring gezogen?
Nein, an den Südfall. Und ja. Am Südfall fahren anscheinend nachts um diese Zeit Leute mit dem Motorrad. Ja. Was wollte ich sagen? Genau, also irgendwann waren die großen Namen abgefrühstückt und dann war es so die, also ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber die B-Lösung irgendwie so Azuzi und das Kaliber. Und jetzt zaubern sie den irgendwie aus dem Hut, den gar keiner mehr auf dem Zettel hatte. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, weil das halt vorher nicht rausgekommen ist oder ob das schlecht ist, weil das eher so die C-Plus-Lösung ist oder so.
Ja, es wirkte eben auch so, weißt du, das gerade nochmal so rekapituliert hast, ne? Das stimmt ja, der war ja relativ früh, hatte man den Namen schon mal gelesen, ne? Aber dann kamen irgendwie ungefähr 10 bis 20 weitere Kandidaten. Und ich bin mir da auch nicht so sicher, ob man sagen kann, naja gut, sie haben sich einfach eine Liste gemacht und haben dann jedem eine Chance gegeben, haben jeden zu einem Interview eingeladen und dann hat man sich irgendwann dann doch für den Kollegen Görlich entschieden. Möglicherweise war es aber auch so, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen gar nicht so wirklich interessiert haben. Und naja, man das, dann halt...
Entschuldigung, das hatten sie ja komplett an eine Personalagentur ausgelagert.
Ja, also, ja. Naja gut, aber sie haben sich ja offensichtlich trotzdem denn in einem weiteren Prozess nachgelagert, immer ja trotzdem mit den Kandidaten dann auch noch unterhalten, nachdem die Agentur die vorgeschlagen hat.
Ja klar, müssen sie ja.
Genau, und da gehe ich jetzt mal die steile These ein, dass Dr. Peter Görlich am Ende es vielleicht auch geworden ist, weil der eine oder andere natürlich einfach so, also nicht gepasst hat, aber vielleicht auch dann nach dem Gespräch mit Hertha seinerseits vielleicht auch einen Rückzieher gemacht hat, ne? Also wir hatten das ja auch, glaube ich, mit Rangnick, war ja ein sehr prominenter Name, der dann zurückgezogen hatte. Wer sagt denn, dass das bei anderen nicht war?
Bolt genauso. Also
Ja, stimmt, Bolt auch, hast du recht.
War irgendwie bei beiden so, dass ein Hertha nicht vollends von denen überzeugt war und die waren nicht davon überzeugt, dass der Verein sich überhaupt so verändern möchte, wie sie das gerne hätten und dass die finanziellen Möglichkeiten dafür überhaupt da sind.
Ja, genau. Wie auch immer wir jetzt nun zu ihm gekommen sind, schieben wir das mal beiseite. Ich muss aber sagen, dass das, was man halt eben jetzt im Netz so recherchieren kann über ihn, wie gesagt, ich kannte den gar nicht, dass sich das aber nicht allzu schlecht liest, finde ich. Also die Sachen, die er zum Beispiel bei Hoffenheim gemacht hat, die Bereiche zwischen 2015 und 2021 war er da, waren Sport, Innovation, Internationalisierung, Kommunikation, Marketing und Sponsoring. Das sind ja jetzt auch, sagen wir mal, Steckenpferde, die bei uns bisher jetzt nicht so ganz ideal besetzt waren. Von daher glaube ich schon auch mit dieser Komponente, dass er im Gesundheitswesen tätig war, abgeschlossenes Studium im Bereich Psychologie hinter sich hat, ist das vielleicht gar nicht so schlecht bei uns. Also ich bin mal gespannt und so aus dem Bauch heraus, ne? Also wirklich von weit entfernt, aber glaube ich, dass das ein ganz guter Schuss sein könnte, der vielleicht auch sitzt.
Ja, man muss mal diese Komponente Hoppenheim einfach weglassen und sich in Erinnerung rufen, Ralf Huschen kannte vorher auch keine Sau.
Ja, ganz genau. Und wir beide hatten ja auch vor ein paar Wochen da schon mal drüber gesprochen und da hatten wir ja auch schon eigentlich gesagt, es muss ja nicht der ganz große Name sein. Uns ist der ganz große Name auch gar nicht so wirklich wichtig und vielleicht wollen wir den auch gar nicht, weil das natürlich auch wieder sehr viel zusätzliches Medienaufkommen, viel Gesprächsstoff irgendwie in der Einfahrt der Hans-Braun-Straße irgendwie dann aufrufen würde. Und das brauchen wir eigentlich auch gar nicht unbedingt. Ne?
Nee, also Medienhype haben wir hier noch, da könnten wir ruhig ein paar Prozente absprechen.
Ich denke auch. Da wird unsere Spielweise und unsere vollmundigen Ankündigungen von wegen Aufstieg, die machen da schon genügend Bass, denke ich.
Ja, ich habe heute schon die ersten Blue Sky-Nachrichten gelesen von wegen, ach, unser hochtalentierter Trainer, der ist ja so toll, warum haben wir den eigentlich? Können wir doch gleich wieder abgeben.
Ja gut, also so weit, glaube ich, gehen wir heute nicht, oder? Also ich habe mich mit dir jetzt im Vorhinein noch nicht darüber unterhalten, aber ich denke, wir werden nicht heute schon Leitl abschießen, oder?
Nee, nur die Mannschaft. Nee.
So, eine weitere News, die ich unbedingt noch bequatschen wollte, war, ich habe gelesen, dass in der dritten Liga bei Stuttgart 2 tatsächlich nebeneinander im Mittelfeld der Sohn von Taifun Korkut neben dem Bruder von Kevin Sesser spielt. Ist das ein schlechtes Omen für uns, oder?
Oh, Gottes Willen. Das ist jetzt schon wieder über fünf Ecken, ne?
Ja. Das ist doch aber irgendwie schon wieder geil. Da kann man auch bei uns im Intro kommt ja scheiß Stuttgart und ich würde mal sagen, das hebt das Ganze nochmal auf ein neues Level, finde ich.
Ja, so ein bisschen. Ne? Oh. Warte, der Sohn von Korkut mit dem.
Oh Gott. Mit dem Bruder von Sesser. Muss man erstmal sacken lassen, ne? Ich habe die beiden natürlich ehrlicherweise noch nie miteinander spielen sehen, aber es liest sich auf jeden Fall wie ein Peitschenhieb des historischen Hufeisens, finde ich.
Ja, was macht der Korkut eigentlich?
Keine Ahnung, wahrscheinlich seinem Sohn beim Fußballspielen zugucken.
Ja, ich glaube, der wird nicht mal mehr als Jugendtrainer engagiert.
Ja, schwierig. Ja, nee. Allerdings wird er wahrscheinlich bei uns genug Abfindungen kassiert haben, sodass es ihm auch egal sein kann, was er gerade macht, aber... Egal. Hattest du auch mitgekriegt, dass Falko Dardai direkt ein Traumtor geschossen hat? Hat gleich im ersten Spiel da irgendwo ist er hingewechselt nach Ungarn? Ungarn, ist das ja. Ungarn?
Ja, das ist Ungarn. Ich weiß gar nicht. Nee, nicht zu seinem alten Verein, sondern zu einem anderen.
Name ist auch völlig irrelevant, aber er hat direkt genetzt. Angeblich war das auch ein Fallrückzieher, was ich schon spektakulär finde. Weiß ich jetzt nicht, kann man natürlich auch sagen, spricht vielleicht nicht für die Liga, aber der war bei uns ja dermaßen weit. Danke. War bei uns ja wirklich, also Polko war bei uns ja weit davon entfernt, überhaupt irgendein Tor zu schießen. Sagen wir mal so, Torgefährlichkeit war jetzt nicht sein zweiter Vorname. Deshalb finde ich es also als Meldung umso spektakulärer eigentlich. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Thema. Die Löwen haben heute auch wieder gewonnen.
Ja, und Sekunde. Ein kleinen Fakt muss ich noch einwerfen zum Puskás Akademia FC. Ja. Die spielen in der Pancho Arena vor 3.816 Zuschauern.
Sensationell.
Geil. So, der 1860, genau, mit Niederlechner Tor.
Genau, der Goat-Lechner hat auch heute wieder getroffen, hat letzte Woche auch schon getroffen, hat heute das 2-0, meine ich, geschossen, nachdem Volland das erste geschossen hat, gegen Osnabrück. Und jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ne, weil ja tatsächlich auch Davy Selke auch das 3-1 in der Türkei geschossen hat, ob eigentlich doch irgendwie so ein Fluch auf uns liegt, ne, dass alle Spieler, die von uns weggehen, plötzlich komplett aufblühen, Fallrückzieher, edle Tore schießen. Nur bei uns klappt's halt nicht.
Aber naja, Davy Selke, die Diskussion hatten wir ja erst, der schießt ja immer so das dritte Tor.
Oder ja, stimmt, war jetzt,
genau. Das vierte oder so.
Genau, war jetzt auch wieder das 3-1, also wieder mal sagen wir ein unwichtiges Tor oder sagen wir zumindest nicht die Spielentscheidenden, ne? Wir hatten gerade, du hast es angesprochen, ne? In unserem OFC-Chat hatten wir gerade diese Diskussion jetzt vor dem Wochenende, wo wir uns darüber schon eigentlich beömmelt haben und dann kam aber eben auch, kam auch wieder Rede im Sinne von, naja, also er hat dem HSV natürlich schon zum Aufstieg mit verholfen. Und dann habe ich mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und habe die Statistiken rausgekramt, weil man ja doch, also sind wir ehrlich, David, wir haben doch alle irgendwie so in der Bauchgegend dieses Gefühl, dass Davy Selke immer einen monstermäßigen Körpereinsatz hat, die Arme schlackern immer links und rechts, er läuft immer wie so ein weitwundes Rennpferd nach vorne, aber er ballert halt auch häufig daneben. Ne? Und wenn er Tore schießt, dann sind sie im Grunde genommen irrelevant, weil wie du ja gerade schon sagtest, ist das da 3-1 oder das 4-1 oder das 4-2, sowas schießt er halt. Ne? Also wenn das Spiel eigentlich schon in trockenen Tüchern ist, dann macht er noch ein Game, dann macht er noch ein Tor. Und Transfermarkt in den Karrieredaten kann man das tatsächlich sehr, sehr gut sehen. Ich möchte das kurz einmal sagen. Davy Selke hat bisher, ne, bis 2025 131 Tore geschossen. Davon waren 25 sogenannte Game-Winning-Goals, was denn einer Quote von 81% nicht entscheidender, also Non-Game-Winning-Goals ergibt. Wenn man sich jetzt anguckt, dass die Vergleichsgruppe, also da sind Niklas Füllkrug drin, Kevin Volland, Simon Terodde, also Spieler, die nicht nur aufgrund des Alters, sondern auch, ich sag mal, durch den Karriereweg, durch die Vereine, teilweise hat sich das ja überschnitten, ne? Also in seiner Vergleichsgruppe sind oder in seiner Kohorte sind, dann ist es so, dass zum Beispiel Niki Füllkrug 162 Tore hatte, sind 118 Non-Game-Winning-Goals, weil er 44 Game-Winning-Goals hatte, entspricht einer 73-prozentigen Quote. Kevin Vollert hat eine 76-prozentige Quote und Simon Terodde eine 72-prozentige Quote. Das heißt, dass Davy Selke deutlich öfter die nicht entscheidenden Tore über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe liegt. Das heißt, er ist laut diesem Wert deutlich schlechter als die anderen. Füllkrug, Volland und Terodde schießen ungefähr jedes vierte bis fünfte Tor. Also jedes vierte und fünfte Tor ist bei denen ein Game-Winning-Goal, während es bei Selke immer nur jedes sechste ist. Das finde ich eine eindeutige Referenz, oder nicht?
Ja, gut, das sagt halt was über seine... Wie viel Tore er schießt. Er kann ja auch auf andere Art und Weise wertvoll für so eine Mannschaft sein. Aber ja, du hast recht. Die Tore, die er schießt, die sind einfach, die schrauben einfach meistens nur das Ergebnis nach oben, das war's.
Ja. Also. Genau, also wir brauchen nicht drüber zu reden. Es ist natürlich so, es zählen auch noch andere sogenannte weiche Faktoren, andere Komponenten mit rein. Ich glaube auch, dass Davy Selke von der Mentalität sicherlich ein Spieler ist oder ein Charakter ist, der in der Kabine gerne genommen ist, der die Leute pusht um sich rum, an dem sich vielleicht andere auch aufrichten können, der ja so eine gewisse Scheiß-Egal-Mentalität mitbringt und jetzt erst recht, ne?
So. Ja, aber der ist ja auch im Spiel, der schafft ja Räume, der beschäftigt die Abwehrspieler. Ja, kein ganz schlechter, aber ich glaube, der HSV hatte recht, für die erste Bundesliga reicht es einfach nicht.
Es ist zu dünn, genau, denke ich auch, also nochmal, es ist ja so eine gewisse, wer dem Podcast hier folgt, der weiß das schon, ich habe da so eine gewisse Hassliebe, darf man glaube ich so sagen. Irgendwie, ich mag ihn als Typen, weil er echt so ein durchgeknallter Irrer ist, im positiven Sinne. Aber als Stürmer bin ich doch auch jetzt in der zweiten Liga relativ froh, dass der nicht mal bei uns spielt.
Warum reden wir jetzt über Davy Selke? Wir tanzen doch schon wieder um das Spiel rum.
Weil die anderen einfach heute irgendwie noch schlechter waren als Davy, aber nun gut. Sollen wir jetzt zum Spiel kommen, ja? Ich traue mich nicht, habe eigentlich keine Lust mehr. Es ist Sonntagabend, es ist jetzt gleich, weiß ich nicht, 22 Uhr.
21:53 Uhr.
Ja, so und eigentlich, naja.
Mein Essen steht da und wird kalt und ich habe auch keine Lust mehr.
Lass es uns kurz durchziehen. Es waren 59.655 Zuschauende. Wie hat es dir denn gefallen, David? Wie war die Stimmung?
Oh, die Stimmung war Bombe, wie immer. Das ist ja tatsächlich relativ unabhängig dann vom Spielverlauf. Bei Hertha KSC ist die Stimmung, also in den letzten Jahren immer Bombe. Das war auch, sie haben das Stadion ja noch eine halbe Stunde früher aufgemacht, also um 11.30 Uhr, nicht um 12 Uhr wie sonst. Oder 12.30 Uhr sogar teilweise, je nachdem, mit was vom Aufkommen sie rechnen. Und um 11 standen da schon Schlangen vorm Stadion. Ja. Also die Leute hatten richtig Bock, das war gutes Wetter, das Bier hat scheiße geschmeckt und wir hatten alle Spaß.
Ich habe es ja auf Sky geguckt, wie gesagt, bin ja zu Hause geblieben und da selbst da kam die Stimmung, also wirklich am Fernsehgerät fand ich gut rüber und tatsächlich habt ihr auch im Stadion alle Herthaner auch da draußen wieder dicken Support von den Sky-Moderatoren bekommen, auch von Tusche, ne? Wo es dann irgendwann... Oh, weiß ich nicht mehr, auf Mitte der ersten Halbzeit irgendwann kam ja das erste Mal so dieser Wechselgesang mit Hertha und Karlsruhe und da haben sie dann wirklich gesagt, diese Bilder, das ist irgendwie Champions League Niveau hier, ne, auf den Rängen, ne, und das ging schon ein bisschen runter wie Öl. Spiel selber war ja ein bisschen anders.
Also es gab Leute, die sagten, naja, im Vergleich zu letzter Woche haben wir da diese Woche eine Steigerung gesehen. Andere sagten, wir hätten da letzte Woche im Vergleich guten Fußball gesehen. Also, ja, da waren sich die Leute nicht so wirklich einig, aber es war schon wieder eine logische Fortsetzung dessen, was wir bis jetzt gesehen haben.
Also die Aufstellung, wir hatten ja während der Woche auch echt viel drüber gesprochen und gerätselt und so, wie machen wir es? Und letzte Woche haben wir ja auch gesagt, dass wir grundsätzlich ja Jensen haben wollen als Sechser, Demme raus, ne? Karbovnik raus oder auf eine andere Position, Winkler rein, Kolbe rein. Jetzt war es so, dass der Fußballgott hat uns wieder zwei zusätzliche Verletzte beschert. Meine ich jetzt wertfrei, ne? Aber es ist faktisch so, Karbovnik ist umgeknickt und Demme hat mal wieder Schwindel, mal wieder irgendwie eine Kopfgeschichte, Kopfverletzung, was auch immer. Die sind auf jeden Fall raus gewesen. Dafür haben wir von Anfang an Gechter, Jensen und Winkler gehabt, ne, für Eitschberger, Demo in Eben-Kombofnik. Warum haben wir Kolbe nicht gesehen?
Ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, ich verstehe es nicht. Ich fand es auch nicht gut, um das mal so auszudrücken.
Ja, nee.
Also mal, so stimmt es ja nicht, wir haben ihn gesehen, er kam in der 90. Minute.
Wunderbar, geile Einwechslung. Weiß ich nicht, was sowas soll, aber egal. Ich finde, wir haben das letzte Woche, jetzt sei es glaube ich schon zum dritten Mal, aber wir haben letzte Woche auch schon gesagt, Niki Kolbe musst du definitiv von Anfang an bringen, weil der auf der linken Seite in einer Dreierkette, ne, einfach ein ganz anderes spielerisches Moment mit reinbringt, weil der in der Lage ist, durch seine Schnelligkeit, durch seine Stärke am Ball oder mit dem Ball, auch mal die erste Kette zu überspielen. Und weil der dann einfach schon den ersten Raum aufreißt. Was wir da, ne, in der Deckung schon wieder aufgeboten haben, mit Marton Dardai, mit Toni Leistner und daneben den Gechter, den will ich so ein bisschen rausnehmen, ne? Aber das ist halt leider gar nichts da hinten. Also der Spielaufbau ist wirklich gar nichts. Sie haben es defensiv, ne, in den rein defensiven Aktionen haben sie es ganz gut gemacht. Leistner, finde ich, hat heute auch viel nach vorne verteidigt. Der hat auch manchmal die Beine so ein bisschen in die Hand genommen. Der hatte ein brillantes Stellungsspiel heute. Das kann man ihm nicht abstreiten. Aber die Spieleröffnung ist wirklich, dass da Sau graust, wie man so schön sagt. Also das hat überhaupt kein Profiniveau, gar nicht, finde ich. Und das ist für eine Dreierkette. Gerade bei einer Dreierkette brauchst du drei Innenverteidiger, die spielstark sind. Die kannst du da so nicht aufstellen. Das ist eine absolute Lächerlichkeit gewesen. Das ist so pomadig gewesen, was die da abgezogen haben. So wirst du nie vernünftig nach vorne spielen können. Gerade dann auch nicht, wenn das Ganze noch flankiert wird von Seevolk, Top-Spiel gemacht, ne? Aber er ist nach vorne halt eben ein bisschen limitiert. Und Winkler auf der linken Seite ist limitiert darüber gewesen, dass er immer schon wusste, wenn er sich in ein 1:1 traut und den Ball möglicherweise auch mal verliert, wen er dann dahinter sich hat. Nämlich Marton Dardai, der, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. 5. Minute, wie hast du es gesehen aus der Ostkurve? Die Leistung von Dardai.
Die Leistung vom, gar nicht. Da war ja keiner da.
Genau.
Also, der war auch defensiv nicht gut. Defensiv waren sie auch nicht gut. Das war nämlich alles Hühnerhaufen. Und zwar dann immer wieder, oh, ich krieg irgendwie noch meinen Fuß dazwischen. Also, wir hatten echt Glück, dass Karlsruhe die ganzen Torschancen aus 5-6 Metern nicht reingemacht hat.
Das war einfach nur Glück. Ja, aber es ging ja wirklich damit los, dass ich dachte, ich bin in so einer Zeitschleife gefangen. In der 5. Minute, da gab es eine Situation, wo Marton schon wieder auf dem Hosenboden lag und schon wieder, wie letzte Woche, versucht hat, dann im Liegen den Ball noch weiter zu spielen. Und das Ganze dann darin endete, dass Karlsruhe eigentlich das 1:0 schon machen muss, aber wirklich ernst, ne? Dem letzte Saison viele immer auch vorgeworfen haben, er hat uns halt noch keinen Punkt geholt oder weil er keine Rettungstaten dabei hat. Das war so eine Szene, das ist normalerweise ein 100%iges Tor, aber er fischt den halt gerade noch weg, ne? Er geht wie so ein Eishockeytorwart runter und hält den.
Das habe ich nicht gesehen, weil die Choreo bestand ja aus lauter Fahnen.
Ja.
Da hast du also null, also wirklich null gesehen.
Ja, also faktisch hätte es nach 5 Minuten schon 1:0 stehen müssen. Und also für mich wäre ich der Trainer gewesen, wäre das die letzte Aktion von Marton gewesen, weil er mich letzte Woche schon dermaßen genervt hat. Und nach 5 Minuten schon so eine Grütze dazu spielen, und zwar genau das gleiche wie letzte Woche, da wäre er raus gewesen normalerweise. Und spätestens da hätte man Kolbe schon einwechseln müssen. Aber nun gut.
Ja, mit der Meinung stehst du nicht alleine da.
Ja, ich hoffe.
Die Meinung war auch im Stadion weit verbreitet. Dass, also ja. Marton war tatsächlich 2. Woche in Folge unser schlechtester Spieler.
Ja, absolut. Also mit Abstand, definitiv.
Ja.
Wir hatten, anders als letzte Woche, hatten wir auf der 6 Leon Jensen. Der mir ja, wie gesagt, raus. Wie fandst du den aus Kurvensicht?
Also, der hat sich irgendwie so dem Niveau seiner Nebenleute angepasst. Das, also, durchs Zentrum nach vorne ging da auch nicht wirklich was, fand ich.
Das stimmt, er hat noch nicht diese Aktion nach vorne gehabt, zumindest nicht in der Vielzahl. Er hatte ein, zwei Situationen, wo er schon irgendwie auch mal so ein bisschen versucht hat, den Wasserträger oder den Ballträger, so Ibo Maser. Sei übrigens, der saß heute auf der Tribüne. Ne? Maser finde ich auch geil, dass er so ein Berliner durch und durch ist, so ein härter Junge immer noch, dass der dann extra nach Hause kommt und sich das Spiel anguckt. Ne? Das fand ich stark von dem. Leon Jensen hatte ein, zwei Szenen schon nach vorne, fand ich. Das ist ein 200%iges Upgrade definitiv gewesen, offensiv zu Dämme letzte Woche. Und in der Defensive ist der viel spritziger als Dämme. Also hätte der da nicht auf der 6 versucht, die oder teilweise die Bälle noch oder die zweiten Bälle abzufangen, dann hätte das, hätten wir in der ersten Halbzeit schon 2-3 Dinger von Karlsruhe kassiert. Jede Wette.
Ja, ich tue mich da so schwer, nach so einem Spiel da irgendwie einzelne Spieler irgendwelche positiven Dinge zuzuschreiben, weil ich fand es ziemlich grütze.
Ja, ja, also im einen
insgesamt, es war einfach eine Grütze.
Ja, also es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, ne, wenn man selber halt irgendwie dann in der Kurve steht und die Sicht ist halt meistens nicht so richtig Bombe. Am Fernsehgerät siehst du es halt anders. Also bei mir ist es ganz grundsätzlich so, ich bin auch eher auf der Seite, was du am Anfang sagtest, dass es diese eine Kategorie von Herthanern gibt, die sagt, es war besser als letzte Woche, immer noch nicht geil, aber besser als letzte Woche, und die anderen sagen, war schlimmer als letzte Woche. Ich gehöre zu denen, die sagen, es war besser als letzte Woche, aber halt auch noch weit entfernt von gut.
Ja, du hast einfach aus der Kurve nur gesehen, es läuft nichts. Es ist alles planlos, es ist alles durcheinander, wir gehen wieder nicht in irgendwelche Zweikämpfe, also als ob Zweikämpfe verboten sind und Fehlpässe en masse und durchs Zentrum, wo Jensen ist, da passiert halt auch nichts. Was natürlich auch daran liegt, dass die Leute, denen er vorne den Ball zuspielen müsste, Krattmacher und mein Lieblingsfreund Cuisance sind.
Also es geht halt. Aus meiner Sicht ging es wirklich damit los, dass die drei pomadigen Jungs in der Deckung so langsam sich den Ball hin und her geschoben haben, dass Jensen, der denn ja eigentlich offenbar mit für den Spielaufbau natürlich verantwortlich sein sollte, dass der sich immer wieder angeboten hat, in freie Räume gegangen ist und den Ball gar nicht gekriegt hat. Und wenn er den gekriegt hat, dann hat meistens Leistner vorher schon so pomadig telegrafiert, dass er jetzt gleich zu ihm spielt, dass der dann schon zugestellt war. Das heißt, er konnte dann irgendwie immer noch über eine geschickte Körpertäuschung sich noch mal wenigstens vernünftig aufdrehen. Und dann ist das passiert, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass wir halt schon wieder die komplette Anbindung an das nächste Segment im Mittelfeld einfach überhaupt nicht hatten, weil auch schon wieder Cuisance seinen komischen Sicherheitsabstand einhält. Ich weiß nicht, warum der nicht mal ein bisschen zurückkommt. Warum der nicht mal anfängt, sich ein bisschen in den Raum vor Jensen links, rechts, daneben irgendwie einzufädeln, um denn da die nächste Ballstaffette anzunehmen. Der bleibt dann einfach vorne stehen. Das ist scheiße. So. Also bin ich dann bei dir.
Ich möchte nur mal erwähnen, Toni Leistner hat Passquote von 96%.
Weil ich hätte eigentlich gerne mitgezählt, aber der hat also bestimmt 200 Pässe nach links auf Marton Dardai gespielt und 300 Pässe nach rechts auf Gechter und vielleicht 3 oder 4 Steckpässe auf Jensen, die dann auch postwendend eigentlich meistens zurückgekommen sind. Das war's. Das sind dann die 4%, die ihm zu den 100% gefehlt haben.
Aber immerhin, 96, ne?
Ja, wie gesagt, defensiv stand der gut heute. Der stand auch besser als letzte Woche, fand ich. Der ist auch oft, wenn es brenzlig wurde, ist der auch mal rausgegangen, hat die Kette hinten auch mal verlassen, hat, was wir letzte Saison auch schon meinten bei ihm, dass er als zentraler Punkt in der Dreierkette dann auch keinen direkten Gegenspieler hat. Das heißt, er konnte dann wirklich auch mal rausrennen und da reingrätschen, wo es gebrannt hat. Das war sehr, sehr gut von ihm. Aber offensiv ist es wirklich, es ist einfach nicht existent. Er hat kein Offensivspiel. Das ist leider viel zu wenig. Und ich betone das nochmal, wenn wir eine Dreierkette spielen, dann geht das so nicht. Du wirst damit keine Spiele gewinnen, weil du überhaupt mit dieser Dreierkette keine Anbindung an die Jungs da vorne heraufbeschwören kannst. Das wird nicht funktionieren.
Ja, wen kannst du da hinstellen? Rochel?
Dann musst du vielleicht überlegen, dass du die Dreierkette wieder wegnimmst, aber das können die so nicht spielen. Wir haben offenbar nicht die Spieler dafür. Ich sag mal, wir haben wahrscheinlich 2 Spieler dafür. Wir haben, Kolbe kann das spielen und ich glaube auch, dass Gechter das spielen kann. Und dann müssen wir einfach warten, ob entweder vielleicht Brooks wieder gesund wird. Weiß ich nicht, ob der jemals noch gesund wird oder dass halt eben Clemens zurückkommt, ne? Weil der kann das auch spielen. Aber mit Toni Leistner kannst du eigentlich keine Dreierkette spielen. Das geht nicht. Und mit Marton Dardai sowieso nicht.
Mit Marton Dardai kannst du gar nichts spielen.
Nee, leider nicht. Das ist ein lieber, netter Junge. Ganz toll. Ich mag den gerne so. Aber Wir hätten damals, als ich vor 2 Jahren schon ein Angebot hatte von Hoffenheim, kannst du dich daran noch erinnern? Da hätten wir, das hätten wir schon annehmen müssen, glaube ich. Der ist so stagniert in seiner Leistung.
Wahnsinn. Da hatten wir ja noch die Hoffnung, dass es besser wird. Aber das,
ja, genau, das wird aber nicht das besser. Ist, ich hab da jetzt mittlerweile alles gesehen. Da wird nicht mehr viel kommen. Und den kannst du da nicht mehr hinstellen.
Geht das nicht. Problem ist, dass, das sagst du, der wird nächste Woche wieder spielen.
Ja, aber dann werden wir wieder halt maximal einen Punkt holen, wobei wir kommen noch drauf, gegen wen wir als nächstes und so spielen, ne? Aber das ganze Ding, man sagt zwar immer, der Fisch stinkt vom Kopf her, aber bei uns stinkt der Fisch vom Arsch her. Das funktioniert einfach nicht. Nochmal, das hinten die Dreierkette, das ist eine Dreierkette zum Abgewöhnen. Wäre das die erste Dreierkette, die in der Fußballhistorie so auf dem Feld gelaufen wäre, würde heute kein Verein mit Dreierkette spielen. Das geht nicht.
Ja, aber Leitl hat 2 große Fehler. A, er setzt nicht auf Jugendspieler und B, wenn er eine Startelf gefunden hat, hält er an der fest. So, und Marton wird auch im nächsten Spiel wieder starten.
Ja, wir gucken mal. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er da jetzt umbaut. Er muss Kolbe bringen. Nochmal, er muss Kolbe bringen. Er wird vermutlich Gechter wird auf jeden Fall recht, muss er auch weiter spielen lassen, aber er wird weiter Leistner bringen, bis da irgendwie Clemens zurückkehrt oder vielleicht, wie gesagt, Jordan Brooks. Wir haben irgendwann Kenneth Eichhorn eingewechselt, der mit 16 Jahren und 14 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte der zweiten Bundesliga ist. Das finde ich krass.
Und zwar möchte ich an dieser Stelle sagen, das war die 68. Minute. Mhm. Eichhorn kam für Jensen und Torsteinsson für Kownacki. Da mussten wir noch auf Gröning warten und noch auf Körbel warten. Also ist geil, dass er ihn eingewechselt hat. Ja, hat auch eigentlich, soweit ich weiß, ganz ordentlich gespielt.
Ja. Also, was ich krass finde, ist die Körperlichkeit von dem, aber ja.
Ja, 93% Passquote, 75% gewonnene Zweikämpfe, 100% gewonnene Luftzweikämpfe. Das war schon alles ordentlich. Aber erstmal Eichhorn. Das haben sie auch alle gesagt, dass der für sein Alter unglaublich weit ist. Ja. Zumindest körperlich. Und es war ja kein Leistungsabfall da. Also kann er auch auf dem Niveau schon mal mithalten.
Ja.
Sei ihm gegönnt, er ist der jüngste Zweitligaspieler aller Zeiten.
Er hatte ja, finde ich, viel zu wenig Zeit, irgendwie was anzubieten. Ich finde aber, dass er es ganz gut gemacht hat. Was ich erstmal von der Ausstrahlung her sehr, sehr geil finde, ist, mit welcher Selbstsicherheit der auf das Feld draufgelaufen ist. Der stand halt da irgendwie schon 2 Minuten natürlich irgendwie vor der Einwechslung und dann gab es natürlich ein großes Bild, wie Trainer Leitl ihn dann nochmal so ihm ins Gewissen redet und ihn nochmal tätschelt und ihm versucht, Mut zuzusprechen. Eichhorn hat da eine Ausstrahlung, so, ey, Digi, lass mich endlich aufs Feld rauf. Ich will jetzt zeigen, was ich kann. Und ja, dann hat er aber auch die Physis, die der auch mitbringt. Ich meine, der ist 16. Da sagte hier der Kommentator bei Sky, schade, dass er das nicht gehört hat, der fand das halt beeindruckend, hat gesagt, wenn ich mir überlege, was ich mit 16 gemacht habe, und dann hat er es halt später aufgeklärt. Lisa de Reuter hat ihn dann wohl gefragt, irgendwie, wieso, was war denn so, sag mal, so und so. So. Naja, gut, dann kann ich es ja jetzt sagen in diesem Rahmen, mit 16 hatte ich eine 6 in Mathe und bin sitzen geblieben. Das fand ich sensationell. Und wenn ich jetzt an mich selber denke, mit 16 war ich halt, gerade in Bezug auf diese Körperlichkeit, war ich halt noch so ein Hans Wurst, so ein Hämpfling, ne? So ein Strich in der Landschaft. Und das ist halt krass. Also wenn Eichhorn noch weiter so in seinen männlichen Buddy reinwächst, dann wird das ein richtig krasser Spieler. Alleine durch diese Körperlichkeit. Und die Ballbehandlung, die der hat, also Hut ab, das ist vielleicht noch nicht das Niveau von Maser, aber das geht schon so in diese Richtung. Du hast halt wirklich gesehen, dass der auch so ein extremer Ballschlepper ist, ne? Und das kann uns halt noch sehr, sehr, sehr gut tun. Und jetzt nochmal zurück auf Leon Jensen. Der kann das nämlich auch. Und irgendwie in meiner perfekten Welt, ne, spielen die beide gleichzeitig auf dem Feld. Weil dann ist das wurscht, ob du dahinter Leistner hast, weil dann rennt einer zurück, holt sich den Scheißball da hinten und dann zwirbeln die gemeinsam da durch das Mittelfeld. Die musst du im Grunde genommen beide, wie du das dann außenrum aufbaust, da, das muss Leitl machen, ne? Aber die musst du beide bringen. Das ist krass. Also ich fand den extrem gut, Eichhorn. Er hat leider nur knapp über 20 Minuten gespielt, aber er hat dann auch nach vorne. Krattenmacher ist dann, der hatte ja ein paar ganz geile Chancen, der hatte ja auch so einen Lattenkracher gehabt, ne? Krattenmacher mit dem Lattenkracher. Der hat aber auch sehr, sehr geil dann gespielt, als Eichhorn war, denn auch plötzlich, Cuisance ist plötzlich aufgeblüht, ne? Das war ein ganz anderer Mechanismus in dem Spiel. Im Grunde genommen würde ich mir wünschen, dass der von Beginn an spielt.
Ja, das war zu einer Zeit, wo ich schon nicht mehr zugeguckt habe. Nicht mehr wirklich. Also das, weil das war einfach. Allerdings, dass er dann doch so früh gekommen ist, hat mich überrascht. Weil eigentlich war es ja in den letzten Spielen der letzten Saison, wo es dann schon um nichts mehr ging, hieß es dann, ja, nee, wir können die Jugendspieler jetzt nicht bringen, weil bla 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 bla. Bitte Ausrede einfügen. Und jetzt bringt er ihn schon in der 68. vor, also warum er Torstein Zorn gebracht hat, weiß ich nicht, frag mich nicht, aber vor Gröning und vor Kolbe und verstehe ich nicht. Also ich verstehe die Auswechslung nicht.
Naja, das erschließt sich deshalb, weil ich glaube dann schon, dass Leitl offenbar im Training sehr viele Dinge sieht, die wir natürlich nicht mitbekommen, aber dass er dem schon echt viel zutraut, dem Eichhorn, weil der hat den nämlich genau in dieser Phase gebracht, als der KSC.
Nein, das meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht, aber warum bringst du den zusammen mit einem Thorsteinsson und lässt Gröning nochmal irgendwie, ich weiß gar nicht, 10 Minuten auf der Bank oder so oder eine Viertelstunde auf der Bank?
Ich glaube, er wollte so ein spielerisches Element reinkriegen. Es war so eine Phase, da ist das gerade umgekippt. Wir haben Anfang der zweiten Halbzeit, haben wir ja so ein bisschen gedrückt. Ne? Wir hatten so eine Phase, wo wir echt ein paar Torschüsse hatten. Also so, naja, was heißt Torschüsse, aber so meistens 20 Meter übers Tor oder vorbei. Aber wir haben so ein bisschen gedrückt und eigentlich lag da so ein bisschen das 1-0 in der Luft für uns. Und dann kippte das so ein bisschen. Und dann hat er, weil wir uns vorne oft auch so um den 16er ein bisschen auf den Füßen rumstanden, ne? Also gerade so auf der linken Seite, Riese ist dann ja endlich mal rausgerückt, ne? Von seiner Position vorne im Sturm, ist wieder so ein bisschen auf links gegangen, stand dann aber leider sehr häufig mit Winkler rum. Und dann haben sie so um den 16er rumgespielt und ich glaube, er wollte so ein bisschen spielerisches Moment reinkriegen im Sinne von, mit Eichhorn kriegst du den Ball sehr viel näher noch an die Schnittstellen ran und mit dem komischen Thorsteinsson, der nochmal, ich weiß schon wieder gar nicht, was der für eine Position gespielt hat, genau wie letzte Woche, der wird da einfach nur reingeworfen. Der ist im Grunde genommen, ist der genau das, was Seevolk hinten in der Deckung ist, Thorsteinsson vorne. Er ist vollkommen unberechenbar. Keiner weiß, was er da macht. Und er hat halt den dann doch leider diesen, sagen wir, sehr formschwachen Kownacki ersetzt, der dann irgendwann wirklich nur noch rumstand eigentlich. Und dann war wieder ein bisschen mehr Gewirbel da. Und ich glaube, Leitl hatte einfach die Hoffnung, dass wir da vorne irgendwie so ein billiges, so ein Abstaubertor reinsetzen irgendwie.
Ach, ganz ehrlich, die wussten doch alle nicht, was sie machen. Der einzige Spielplan, den du erkennen kannst, ist, alle Bälle auf Riese, der wird schon irgendwas damit machen. Ansonsten gibt es doch da keine Strategie.
Ja, der Spielplan, aber alle Bälle auf Riese ist halt auch überhaupt nicht aufgegangen, ne? Weil Reese, weil da gibt es nämlich auch eine geile Statistik in dem Spiel. Reese war von den Spielern, die 90 Minuten durchgespielt haben, jetzt das zweite Spiel in Folge der Spieler mit den allerwenigsten Ballkontakten. Das ist auch eine harte Nummer, finde ich. Das heißt, der ist auf der Position, wo wir den hinstellen, ist der wie Perlen vor die Säue. Den kannst du da nicht spielen lassen, da vorne drin. Wenn du hinten, sag ich mal, so eine Rumpeltruppe hinter dem hast. Nee,
das ist überhaupt nicht die interessante Statistik. Guck mal auf seine Zweikampfquote.
Die habe ich nicht gesehen. Wie ist sie?
0%.
Ja, das ist auch rad.
0%.
Ja, das ist auch rad.
Jo. Das ist, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ne?
Ich denke immer noch, das ist einfach in dem Spielsystem, das wir haben, ne? Sagen jetzt mal, wir haben ein Spielsystem, ne? Ist nicht immer erkennbar, aber vermutlich haben wir irgendein Spielsystem. Aber in diesem System, das wir da halt mutmaßlich haben, ist Riese auf der Position nicht auf der richtigen Position eingesetzt. Wir beide haben da schon mal privat drüber diskutiert, der muss, in meinen Augen, muss der wieder auf die linke Seite. Solange wir auch niemanden haben, der wirklich gut auf der linken Seite spielen kann, der ein Flügelspieler sein kann, muss der da wieder hin. Weil der hat da bisher seine stärksten Spiele für uns gehabt. Gerade auch, weil er dann aus der zweiten Reihe kommt.
Der hat letzte Saison so dermaßen viele Tore geschossen, und zwar als Stürmer, dass ich den Grundgedanken dahinter verstehen kann, dass sie hoffen, dass es einfach wieder so funktioniert, was es aber nicht tut.
Ja, weil damals war aber irgendwie die, ich weiß nicht, dass der Angang an das Spielsystem oder an das nach vorne oder sagen wir an das Offensivspiel, das vermeintlich war, irgendwie anders. Aber jetzt, da kommen überhaupt keine Bälle nach vorne. Der steht da vorne, sich die Beine in den Bauch neben Kovnatski. Das ist wirklich schlimm. Dass du verschenkst da zwei Spieler, das funktioniert so nicht. Und wenn du Rehse auf der Außenbahn hast, dann kannst du nämlich auch, wenn du es dann hinten, natürlich musst du umbauen, aber dann kannst du nämlich zum Beispiel auch den Grönning halt vorne viel früher mal bringen und nicht erst wieder. Woran kam der? 80., 90., ich weiß nicht, wann der schon wieder 83. erst eingewechselt wurde. 83. So, und dann, du hast ja bis dahin vielleicht zwei Alibi-Flanken in dem ganzen Spiel gehabt. Wenn du aber Rehse früher schon irgendwie auf die linke Außenbahn stellst, dann kommen da viel mehr Flanken an. Und dann hast du mit Grönning vorne drin auch einen. Und dann eben auch einen, der dann den mit Kovnatski, der die zweiten Bälle aber sowas von verhaftet. Ich verstehe dieses ganze Prinzip da nicht, was die da machen. Ich finde, im Moment verfranst sich Leitl so ein bisschen in seiner Maxime, was du ja auch immer runterbetest, dass der seine Stammelf hat und die dann halt spielen lässt, um den Vertrauen zu geben. Verstehe ich ja auch. Aber wenn es offenbar oder offensichtlich nicht funktioniert und du ja auch neue Spieler hast, dann macht es keinen Sinn, die Mannschaft vom letzten Jahr weiter spielen zu lassen, mit der du nicht aufgestiegen bist. Du hast jetzt funktionierende Spieler eingekauft, dann lass die doch auch spielen, Mann.
Ja, mir wäre es auch lieber hinten links Kolbe, im Mittelfeld Jensen, Rehse auf links und vorne Grönning und Kovnatski.
Genau, ganz genau. Aber da ist Leitl vielleicht dann doch auch, ich meine, ich mag ihn doch wirklich gerne, wir mögen ihn. Er ist eigentlich auch ein guter Trainer. Ja, definitiv, da ist ja gar nichts gerade. Aber einen Steckpass hatte er irgendwie, boah, weiß ich nicht mehr, irgendwann auch so 15 Minuten vorm Ende, einmal auf Rehse, weißt du noch?
Ja,
irgendwie?
Einmal ist kein Mal. Einmal ist
aber das war's. So, sonst kam da gar nichts das ganze Spiel. Aber Leitl ist wirklich im Moment so ein stoischer Bayer irgendwie. Weißt du, so wie sie dann immer im Biergarten sitzen. Oh, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt da so. Dann sitzt der da irgendwie und guckt halt und isst. Nee, der Eichner hat immer Bananen gegessen, wenn du spielst. Aber dann steht er da und sitzt. Nee, setzt sich dann hin und macht halt dann irgendwie. Lässt sie dann einfach so weitergurken.
Er hat ja irgendwie nach dem Spiel gesagt, wir sollen uns alle mal nicht so aufregen, weil das wäre ja gerade erst der Saisonstart oder so.
Ja, genau, und das wäre jetzt immerhin, genau, es ist ein Punkt. Ja, sorry, wenn wir gut gespielt hätten und jetzt trotzdem mit einem Punkt dastehen würden, aber so ist es halt nicht, wir spielen halt nicht gut und haben irgendwie jetzt heute auch ein bisschen, muss man ja ehrlicherweise sagen, ein bisschen glücklich den Punkt geholt, oder?
Also ich sag mal so, die zweite Runde plane ich jetzt nicht mit ein.
Nee.
Also, jein, so glücklich, ja, also sie hatten... Der KSC hatte viele Torchancen, aber ansonsten ist das genauso ein Hühnerhaufen. Das hat mich auch letzte Saison und vorletzte immer gewundert. Sie hatten dann echt starke Spiele dabei und die restlichen waren sie einfach nur Hühnerhaufen. Genau wie wir auch. Und das ist irgendwie so in Freundschaft Unfähigkeit, ja, in freundschaftlicher Unfähigkeit verbunden. So.
Ja.
Weil das ist genau das Gleiche. Die spielen genau das Gleiche wie wir.
Die sind auf jeden Fall vorne, sind sie unfassbar schlecht im Abschluss. Ne? Also was die auch an Chancen heute versiebt haben, ist schon beeindruckend gewesen. Also jede Mannschaft in der zweiten Liga, die ein bisschen mehr Torgefahr vorne mitbringt, die hätte uns da zwei, drei Dinger eingeschenkt heute. Das ist tragisch.
Das sage ich doch. Deshalb passen wir auch so gut zusammen. Die sind genauso unfähig wie wir.
Leider ja. Die Frage ist halt, wie kannst du das ändern? Ja, wir haben die eine Variante, war ja jetzt, dass wir gesagt haben, na gut, dann baust du halt Rehse wieder auf den Flügel auf, baust das ein bisschen um, das ganze Ding. Ja, kann man machen. Die andere ist, wie realistisch hältst du es, dass vielleicht doch noch ein Flügelspieler kommt? Gibt es da überhaupt irgendwie, es gibt ja auch im Moment gar keine Gerüchte dazu, ne?
Nein, da kommt keiner mehr.
Glaubst du auch, das ne? Wir sind durch. Das war's. Wir gehen jetzt mit der Mannschaft durch die Saison.
Ja, und ich schätze, er wird es mit Winkler weiter probieren.
Ja, weil er sonst niemanden hat da draußen. Also ja, Rehse halt, aber macht er nicht. Also wird er Winkler da weiterbringen. Und Winkler, wie gesagt, ich glaube immer noch, ich habe das letzte Woche, sorry, ich muss das kurz ausführen, letzte Woche auch Winkler auf der Seite gefordert, aber ich will ihn mit Kolbe dahinter, damit Winkler ein bisschen offensiver spielen kann. Weil Winkler steht im Moment wahnsinnig defensiv. Und in der ersten Halbzeit, die Außenmikrofone lügen ja nicht, ne? Er steht auch deshalb so defensiv, weil ihn Leitl immer zurückbeordert. Winkler will eigentlich weiter nach vorne gehen. Leitl sagt, komm zurück, Martin, komm zurück, komm hierher und zeigt dann so auf seinen linken Fuß, weißt du? So, er soll auf seine Höhe kommen und er steht dann ungefähr 5 Meter oder sagen wir 10 Meter vor Martin Dardai. Das ist halt, das macht der ja, Leitl ist ja der Fußballfachmann, der macht das ja vor allem deshalb, weil er doch eigentlich weiß, dass Martin hinten extrem sensibel und extrem anfällig ist. Aber dann wechsel doch den Martin hinten aus und bring den Kolbe, dann kannst du den Winkler vorne von alleine lassen. Ich weiß nicht, was sie da für intern für Absprachen haben oder wo er sich da irgendwie verzettelt. Du weißt ja, ich habe einen Hang zu gut gewählten Verschwörungstheorien. Meine Verschwörungstheorie in dem Sinne ist, dass Martin Dardai im Moment noch so ein bisschen, sagen wir, hofiert wird vom Trainer Leitl, weil Benny Weber zu ihm gesagt hat, also zu Leitl gesagt hat, ey, lass den mal bitte noch ein bisschen spielen, damit der nicht, bevor das Transferfenster dicht ist, noch auf den Gedanken kommt zu wechseln. Das ist meine Verschwörungstheorie. Die wollen dem noch ein bisschen Honig um den Mund spielen, wollen den ein bisschen schmieren, ein bisschen supporten, damit der nicht noch das Schiff verlässt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Warum spielt der?
Weil der letzte Saison gespielt hat.
Ja, aber das war ja auch schon nicht geil.
Ja, aber irgendwie ist Leute, also das stellt man ja immer wieder fest, dass tatsächlich die Draufsicht so als Fan vom Fernseher oder im Stadion eine ganz andere ist als die Verantwortlichen dann haben.
Ja.
Dass du immer wieder sagst, warum spielt denn der? Da kommt irgendwie so eine Liste von, ja, der kann das gut und das gut und das gut und das gut. Und dann denkst du dir, ja, es ist schön, dass er das im Training alles so super macht, aber ich sehe davon nichts im Spiel. Und wenn das Spiel scheiße ist, dann hat er nicht zu spielen. Punkt aus Ende.
Ja, ja, und ich sag mal, papalapap, ich kenne das ja selber als Trainer. Es ist doch faktisch so, dass man meistens, ne, also jeder Trainer, kann sich keiner von lösen. Und egal, wie hart sie nach außen immer wirken, aber jeder Trainer hat ja ständig auch Vier-Augen-Gespräche mit jedem Spieler, immer wieder. Und es kommt auch, sagen wir, ständig zu irgendwelchen Versprechungen, die man irgendeinem Spieler macht, weil du die ja auch alle bei Laune halten musst. Dann kommt man sehr schnell auch in so Spiralen rein, weißt du? Und dann musst du halt jemanden aufstellen, weil du ihm ja letzte Woche das oder das gesagt hast, weißt du? Das ist es halt auch. Und das ist ein ganz schwieriges Ding für Trainer, aber gebe dir da total recht, man muss sich als Trainer davon lösen und auch Leitl muss sich jetzt an dieser Stelle davon lösen. Er muss jetzt anfangen, die richtigen Spieler für sein Spielsystem, das er ja spielen möchte. Es hat er sich ja selbst ausgesucht. Den hat keiner gezwungen, dieses 3-4-3 zu spielen, das er da irgendwie spielen möchte. Dann stell die Spieler auch auf, er hat die Spieler. Wir brauchen, es fehlt ihm nur ein einziger Außenbahnspieler. Ansonsten hat er die perfekten Spieler dafür, für die zweite Liga. Ne? Wir reden hier nicht Dreierkette Leverkusen, was ich immer gerne als Paradebeispiel anführe. Mir ist klar, es ist zweite Liga und mir ist auch klar, dass Toni Leistner bla 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 bla. Er hat die perfekten Spieler, aber dann stell sie auch so auf, wie du sie dann brauchst. Und rede dir da nicht irgendeinen Quatsch ein.
Also für mich ist das immer noch ein 3-5-2, aber okay.
Ja, er sagt selber, dass er in 3-4-3 spielt, ne? Das ja, lässt ja schon aufhorchen.
Kein dritten Stürmer sehe ich da nicht. Ich sehe da nur Riese und Kovnatski vorne. Also,
Ja, jetzt kann man sich streiten, ob die Umsetzung der Spieler da irgendwie nicht zupasst oder ob Leitls Formation nicht passt oder seine Wahl des Namens der Formation nicht passt. Aber er sagt das selber.
Ich glaube, die Formation passt also grundsätzlich vom Prinzip her schon ganz gut. Ja, weißt du, was soll ich dir dazu sagen? Das ist, weißt du, da fährst du hin in dieses Riesenstadion mit lauter Menschen und freust dich da drauf und dann spielen sie Scheiße. Oh, anders kann man es ja nicht sagen. Und mir fällt da eigentlich schon nichts mehr zu ein. Ich hab da auch keinen Bock mehr, weißt du? War ein langer Tag, ich muss ihn mir den Grütze heute schon angucken. Ich hab echt keinen Bock mehr.
Aber ich will noch mal einen auch sagen, ne? Also wir haben letzte Woche, haben wir beide Eitschberger eigentlich ganz gut gefunden. Warum hat denn der nicht gespielt heute?
Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ja, Eitschberger habe ich auch nicht verstanden, warum der draußen. Aber ich schätze mal, weil Winkler reingerutscht ist und er deshalb, also Winkler und Gechter und er deshalb keine andere Position für Seevolk hatte als rechts.
Wir haben noch letzte Woche, wenn du die Kolbe nicht aufstellen willst als Leitl, ne? Dann haben wir doch letzte Woche, oder du hast das gesagt, dann stell doch den Seevolk auf links. Warum denn nicht? Dann machst du halt das.
Der hat dann letzte Saison seine besten Spiele gemacht.
Ja, dann kannst du doch das machen. Also es gibt Optionen. Die Mannschaft ist, also da muss ich mal Lob an Benny Weber aussprechen, der hat die Mannschaft schon so zusammengestellt, dass man eigentlich was damit anfangen kann. Leitl muss es halt jetzt umsetzen. Steh von deinem Biertisch auf, pack die Mast weg, die du vor dir hast und stell das Team jetzt richtig auf, Mensch.
Das ist das, was ich sagen wollte. Du kannst dieses mit, ich mache dem und dem Spieler die und die Versprechung ganz einfach umgehen, indem du sagst, okay, Freunde, die diese Woche am besten trainieren, die spielen. Punkt.
Ja.
Das hat bei Union von der zweiten Liga in die Champions League geführt. Genau, ja. Das Prinzip.
Ja.
Und nichts anderes.
Ja, aber ich sag dir, bei Lytle zählt auch, da zählt offenbar auch, wenn Mika Cuisance der Erste war, der seinen Vertrag verlängert hat, weißt du, vor der Saison und damit quasi ein Zeichen an alle anderen gesetzt hat. Deshalb hat der so ein bisschen jetzt auch längere Leash, der hat eine Narrenfreiheit. Deshalb darf der jetzt auch immer spielen, egal wie Grütze das auch ist. Der wird dann, der kriegt den Vorzug immer noch vor dann eben Eitschberger, der alleine letzte Woche deutlich besser gespielt hat.
Ja, das stimmt. Ich verstehe, Cuisance verstehe ich absolut nicht. Der hatte sich zwischendurch gefangen und jetzt, aber das hast du am Ende der letzten Saison schon wieder gesehen, ja. dass die Form nach unten ging und jetzt macht er dann nahtlos weiter.
Und es fällt ihm doch selber auf, dass es nicht richtig läuft. Also er hat ja auch irgendwann tief der zweiten Halbzeit, ne? Als es dann irgendwann so war, sagte sie bei Sky dann eben auch, ne? Wir haben ja hier wirklich, da kam ja ein Eckenfestival dann irgendwann vom KSC, ne? Die haben ja hintereinander, weiß nicht, 3, 4, 5 Ecken gehabt und am Ende sah es dann so aus, dass die letzten, irgendwann zur, weiß nicht, 80., 85. Minute waren die letzten 10 Torschüsse, alle vom KSC. Das ist eine geile Statistik gewesen. Und dann saß Lytle irgendwann. Er hatte sich so an den Seitenrand gehockt, also er kniete so und sah extrem zornig aus. Also wirklich so, als ob er am liebsten alle auffressen würde. Aber wenn er dieses innere Gefühl hat, dann hat das er immer noch in der Handlungshoheit, dann greift er ein und dann macht die rund und dann stellt vor allem das Team so auf, dass es überhaupt gewinnen kann. Weil so wie es jetzt aktuell, wie das Line-up da aufs Feld, aufs Tableau gejagt wird, wirst du keine Spiele gewinnen.
Nee. Also jedenfalls nicht das nächste.
Nee. Was ich im Übrigen auch geil finde, ich weiß nicht, ob du denn die Interviews danach noch gehört hattest, aber es hieß dann ja auch, und das fand ich auch krass, weil Sky, also hier, ich weiß jetzt nicht, wie der Field-Moderator hieß, weißt du, der dann mit Matuschka da immer am Tresen irgendwie rumlungert. Aber die sagten denn, es würden ja auch bei Hertha würden so viele Spieler jetzt verletzt fehlen, die halt so extrem wichtig sind für die Mannschaft. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wen meinen die denn eigentlich? Vor allem, weil Lytle das dann hinten raus nach dem Spiel auch gesagt hat, dass sie halt im Moment sehr viele Probleme haben. Und eins ist halt auch, dass sie die Spieler, die sie brauchen, nicht zur Verfügung hätten. Wen meint er denn da?
Demme?
Ja.
Schuler?
Mhm.
Wen noch? Bilal Hussein.
Und Cristiano Ronaldo und weiß ich nicht. Und Yamine Lama, ne? Ja.
Ja, irgendwie so.
Genau.
Ja, also,
will der mich verarschen, sag mal? Das ist doch lächerlich.
Ja, der hat nur auf die Verletztenliste geguckt, hat gesehen, dass die schon wieder scheiße lang ist. Wir haben die Saison noch gar nicht auf die Athletik und medizinische und Physioabteilung geschimpft. Mhm. Könnten wir gleich mal einführen, was machen die eigentlich so beruflich? Ja, der hat einfach nur auf die Verletztenliste geguckt, hat gesehen, die ist ellenlang und dann war es das. Also der Demme in der Form brauchst du nicht, Schuler brauchst du nicht, Brooks weiß man nicht, Dudziak in Form wäre tatsächlich eine Mega-Verstärkung, gerade auf links.
Ja, aber er war halt bisher auch immer nur verletzt, ne? Also wir wissen ja auch gar nicht, wie gut er eigentlich sein kann.
So, also die Spiele, die er dazwischen hatte, war immer gut. Da war er immer gleich verletzt. Das ist halt die Scheiße. Wen haben wir da noch? Ach, ich habe keine Ahnung.
Gut, das aber also, sowohl Brooks, der noch nie für uns gespielt, also seit er wieder da ist, noch nicht ein Spiel für uns gemacht hat und auch Dudziak hat so wenig Spiele für uns gemacht, dass man ja jetzt nicht sagen kann, dass die bewiesen haben, dass wenn, also dass die unserer Mannschaft fehlen würden, weißt du, weil sie waren ja noch nie so ein wirklicher Faktor, also kannst ja nicht sagen als Trainer, ja, die fehlen uns. Wenn ich die hätte, dann würde das also ganz anders aussehen.
Ich behaupte und da bleibe ich auch dabei, ein fitter Dudziak wäre eine große Verstärkung.
Ja, ja, da magst du recht haben, aber du weißt, was ich meine. Also er kann den doch jetzt nicht, der kann doch den jetzt nicht als Grund anführen.
Wahrscheinlich hat er einfach Demme gemeint, aber das ist ja auch lächerlich.
Fußballgott aus.
Ja, ja.
Nee, das ist für mich echt, sorry, aber das ist echt eine Ausrede, finde ich. Sowas ist Quatsch, weil wir, anders als Anfang letzter Saison, haben wir jetzt zum Beispiel nicht gerade Tabakovic verkauft und wir haben auch nicht Rehse wegen des Fußtritts für den Rest der Saison raus, weißt du? Also wie die Spieler, die wir eigentlich haben, also unsere Go-To-Guys, sind ja alle fit. So muss man es ja eigentlich mal sehen. Man kann ja jetzt nicht wegen der zweiten, dritten Garde, die gerade mal zufälligerweise mal wieder verletzt ist, kann man doch das nicht als Ausrede anführen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch eine Nebelkerze, die da geworfen wird.
Ja, ach, pff. Das ist ein Reporter, der wird nach Worten bezahlt.
Der, ja, der aber Leidl selber argumentiert ja auch so. Also, puh. Naja. Wir haben jetzt als nächstes das Pokalspiel in Münster. Da sagtest du, glaube ich, schon, wir scheiden aus, richtig?
Nein, ich sagte, das wird unser erstes und letztes Pokalspiel diese Saison. Dass wir ausscheiden, hast du jetzt gesagt.
Ja, okay, alles klar, gut. So, danach spielen wir in Darmstadt.
Oh Gott, das war letztes Jahr schon so scheiße. Oh.
Ja, aber dieses Jahr wird das noch besser, weil wir nicht nur diesen durchgeknallten, ich will jetzt
weil
nicht
Darmstadt
sagen.
Weil Darmstadt schon zwei Siege auf dem Konto hat, ja.
Und weil sie ja diesen, die reiten ja schon wieder auf der Kohfeldt-Welle. Oh. Da wird ja auch so getan, als ob das ja die Trainer-Koryphäe überhaupt wäre. Also seit dem Peak Udo Lattek hast du ja noch nie so einen Trainer gehabt. Und dann ist da ja vor allem auch noch, na, wer ist da? Unser alter Zehner, unser Kapitän, der uns noch rausgeführt hat und hintenrum schon unterschrieben hatte. Na, wer?
Meinst du dem ich garantiert irgendeinen Gegenstand an den Kopf werfen werde?
Also ich möchte, du rufst ja jetzt.
Nein, ich rufe nicht zu Gewalt auf. Ich sage, ich werde selber Gewalt anwenden.
Oi, das ist aber nicht.
Also das ist, ja.
Genau, Marco Richter.
Ja, das muss an diesem Vornamen liegen, ne? Der ist echt gefährlich.
So, also genau, in Darmstadt, ich denke, dass wir also mit, also vermutlich nicht,
also
wir müssen nicht, okay, mit dem Dreier rechnen, lass uns das so formulieren.
Also so, Pokal konnten wir irgendwie in den letzten Jahren immer, weil da müssen sie da sein, ich glaube aber nicht dran, weil Münster ist einfach besser im Moment, auch wenn die jetzt irgendwie, weißt du, sie sind einfach besser, so traurig das gerade ist. Die stehen einen Platz vor uns, ja, aber die sind trotzdem besser. Darmstadt werden wir einfach nichts holen. Das kannst du mir nicht erklären. Also Münster hat jetzt hier was 2-3 gegen Karlsruhe verloren und dann 1-1 gegen Paderborn. Und Darmstadt, wie gesagt, mit zwei Siegen über Bochum und Nürnberg.
Ja.
Also das werden zwei, tut mir leid, wenn wir so spielen wie, vorausgesetzt, wir spielen so wie heute und ich habe keinen Grund zur Annahme, dass das irgendwie demnächst besser wird, dann werden das zwei Niederlagen und fertig.
Und danach haben wir zu Hause Elversberg. Und dann spielen wir in Hannover.
Boah,
der Fußballgott meint es aber auch gerade wirklich sehr, sehr aberwitzig mit uns.
Ich behaupte, Elversberg können wir schlagen. Die sind nicht so wie die letzten zwei Jahre, die sind ganz schön auseinandergefallen. Mhm. Und ich bin einfach gehässig und mag die nicht.
Mhm.
Und deshalb gewinnen wir dieses Spiel. Hannover wird schwer.
Mhm.
Also wenn sie bis dahin irgendwie mal in die Saison reingekommen sind, dann wird es ein Unentschieden. Aber mehr auch nicht.
Also jetzt Pokalspiel mal weggerechnet. Das heißt, aus den nächsten drei Spielen, wie viele Punkte, denkst du, holen wir aktuell?
4. Wenn ich richtig gerechnet habe, Sieg gegen Elversberg, Unentschieden gegen Hannover und eine krachende Niederlage in Darmstadt.
Mhm.
Macht 4.
Das finde ich jetzt nach so einem heutigen Spieltag relativ optimistisch. Also ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass wir nach dem Spiel in Hannover eine wirklich riesengroße Diskussion in Berlin haben werden, ob es das jetzt schon gewesen sein soll mit offenem Ausgang.
Was soll ich denn machen? In Darmstadt werden wir verlieren, das kannst du nicht ändern. Elversberg gönne ich einfach nichts, deshalb müssen wir da gewinnen. Und bei mir auf der Arbeit sind alles Hannoveraner. Wenn wir da verlieren, dann brauche ich da nicht mehr auftauchen. Also 4 Punkte.
Ja, ich bin gespannt. Ich finde, ich sagte vor dem Spiel jetzt gegen Karlsruhe, war ich eigentlich der Meinung, dass die Mannschaft jetzt eigentlich den Knall gehört haben müsste. Und auch das Trainergespann in der Lage ist, die Mannschaft adäquat aufzustellen und aufs Feld zu bringen, hat irgendwie nicht funktioniert. Jetzt geht mir jetzt schon am zweiten Spieltag so latent die Hoffnung aus. Ich habe, was ich jetzt im Moment, also sagen wir, der Strohhalm, den ich jetzt gerade, deshalb eier ich hier so rum, der Strohhalm, den ich gerade noch so an mir habe, ist, dass solche Leute wie Eichhorn, wie Krattenmacher, also die Jungen, ne? Auch Eichberger, wenn er denn spielen darf, dass die, sagen wir, noch so unversaut sind, und noch nicht so typisch Hertha-mäßig unterwegs sind, dass die zu so einem Umschwung gemeinsam mit Rehse führen und dass Rehse auch irgendwie wieder dahin zurückfindet, wo er eigentlich herkam und nicht anfängt, hier aus allen Lagen 30 Meter übers Tor zu ballern, was er ja heute schon getan hat und was er dann auch im Interview danach gesagt hat, wir müssen dürfen nicht so viel querpassen vor dem Tor, und sondern wir müssen auch einfach mal draufhalten. Er hat das gemacht, aber es war halt sowas von daneben immer. Also,
ja, das hatte sowas von...
Dass die Lösung
von,
ist, keine Ahnung.
Nein, ist es nicht. Das hatte was von, ja, ich bin ja der einzige Spieler, der die Mannschaft retten kann.
Ja.
So sah das aus.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ich hoffe so ein bisschen im Moment auf die jungen Herthaner, die das machen, was sie können. Dass Kovnatski vielleicht jetzt auch, er hat, glaube ich, ein bisschen Trainingsrückstand, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass der so ein bisschen reinkommt. Dem geht auch, glaube ich, relativ schnell im Moment die Booster aus, habe ich so immer so ein bisschen den Eindruck, dass der langsam ein bisschen wieder auf Wettkampfniveau kommt und dass wir dann ein bisschen gefährlicher vorne werden und vielleicht auch einfach mal, ich sag mal, mit so einer schönen Kombination einfach auch ein frühes Tor schießen, weil ich glaube, das gibt denen auch ein bisschen Sicherheit. Und dass dann der Trainer auch einfach daraus lernt, hallo, wir haben die pomadigste Dreierkette des ganzen Universums, wir müssen da umstellen.
Ich weiß nicht, wir können ja mal in Düsseldorf anfragen, wie es bei denen so aussieht.
Naja.
Obwohl die
ach
spielen
Gott,
mit Viererkette,
Gott.
Ne?
Ach Gott, ach Gott.
Ja, ach, lass Kolbe spielen, lass Gröning spielen, da wird schon besser.
Ja. Ja, Münster-Pokalspiel. Wir haben ja leider alle überhaupt keine mit unserem OFC gar keine Karten dafür gekriegt. Was ein bisschen schade ist, weil es von uns eigentlich irgendwie machbar gewesen wäre.
Ach nee, in Nürnberg waren die mit der Dreierkette, die genauso scheiße sind wie Düsseldorf im Moment.
Ja. Das heißt, wir können Münster im Pokal können wir alle nur am Fernsehgerät gucken. Mal sehen, wie das ausgeht.
Ja, ich glaube, wir hätten Sitzplätze kriegen können für 800 Euro das Stück oder sowas.
Ja, ja, stimmt, die haben so extrem hingelatzt, ne?
Ja, nein, danke.
Ich glaube, ein Fuffi war das oder so, ne?
Ja, ja.
Völlig absurd, völlig absurd.
Das zahle ich nicht. Also, tut mir leid, also, nee.
Ich weiß nicht, es ist Sonntag, ist jetzt gleich 11. Ich bin echt ein bisschen durch heute mit Hertha. Ist wahrscheinlich bei dir ähnlich. Ich würde jetzt noch ganz kurz, weil ich habe auch, also ich bin ganz ehrlich, normalerweise haben wir ja jetzt immer noch eine schöne Verschwörungstheorie. Es ist aber faktisch so, dass, was wir letzte Woche hatten, 3i Atlas, da überschlagen sich mittlerweile die Ereignisse. Da ist so viel passiert diese Woche, dass das jetzt ein bisschen sehr lang werden würde und sehr weit führen würde. Und jeder, der jetzt noch, ne, um diese Uhrzeit noch am Podcast-Gerät hängt und an unseren Lippen hängt, der möchte das jetzt alles möglicherweise in dieser Ausführlichkeit sowieso nicht mehr hören. Deshalb würde ich jetzt einfach nur kurz nochmal mit dir über unseren zweiten Lieblingssport Fantasy Football sprechen möchte ich mit dir über Fantasy Football sprechen.
Ja, kannst du mir erzählen, warum die alle Wide Receiver oder Running Back gepickt haben? Das ist doch sowas von unkreativ.
Ist für die Leute da draußen. Ne? Wir spielen in einer sehr elitären, sehr competitiven Liga, wo zum Beispiel auch der Head Coach von der Frankfurt Galaxy mitspielt, also ein paar wirklich so Koryphäen aus Football Deutschland. Und die Liga ist sehr offense-heavy. Also es ist eine IDP-Liga. IDP heißt, dass wir mit individuellen Defensivspielern unterwegs sind. Und die scoren im Grunde genommen, also Scoring ist so aufgebaut, dass die Offense ungefähr 2/3 aller Punkte ausmacht. Und da macht es natürlich schon Sinn, tendenziell in so einer Rookie-Draft, die wir gerade machen, Offensivspieler den Defensivspielern vorzuziehen. Das aber jetzt trotzdem, ne? Ich sag mal, jeder Highschool-Player der irgendwie ein Running Back Label auf dem Rücken hat, da weggepickt wird, erschließt sich mir jetzt auch nicht so ganz. Du hast ein vielversprechend mit Ty Warren, hast du einen vielversprechenden Tight End gepickt.
Der spielt aber leider in Indianapolis und Indianapolis ist nicht das beste Franchise.
Genau, aber der hat auf jeden Fall, glaube ich, das Potenzial, so ein League-Winning Upside mitzubringen.
Richtig, aber der hat einen scheiß Quarterback.
Aber wenn es gut läuft, hat er ja sicherlich eine 10 Jahre Karriere vor sich. Die haben bestimmt bald einen neuen Quarterback.
Ja, das ist ein Dynasty-Spieler, glaube ich schon.
So, also der Pick war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich bin in einem Pick dran. Einer ist noch vor mir, ein Team. Und ich stehe jetzt vor der Wahl, ne? Ob ich Jihad Campbell nehme, ist ein Linebacker von deinen Eagles.
Oh, das hatte ich auch überlegt.
Den finde ich ja sehr, also den finde ich auch optisch sehr, sehr geil. Das ist ja wirklich, also ich sag mal, das Auge pickt ja auch mit beim Fantasy-Sport. Ja, ich muss schon sagen, dass ich auch so ein bisschen so eine, wie nennt man das, wenn man als Bro irgendwie den Spieler auch wirklich richtig gut findet, so gerade wenn er denn so mal zeigt, was er so für einen Bizeps hat und so, weißt du, machen sie doch immer gerne, so in der Draft Combine und so. Ich muss sagen, dass ich den echt knallig finde. Den, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten gibt es immer noch Emeka Egbuka, den neuen Wide Receiver Star am Himmel der Tampa Bay Buccaneers.
Ja, Wide Receiver wollte ich nicht, weil ich habe einfach schon so ein geiles Core. Also ich habe AJ Brown und hier, sag schnell, DJ Moore und solche Geschichten. Also Palmer, Reed, Odanze von Chicago. Also ich habe einfach Wide Receiver. Jihad Campbell war tatsächlich mein zweiter Pick. Also wäre mein zweiter gewesen.
Also meinst du, ich sollte den nehmen? Mhm. Und du als Eagles-Fan, ich bin ja Texans-Fan, bist auch nicht böse, wenn ich den picke.
Nee, du bist ja Texans und nicht Dallas.
Ja, eben.
Mir hat man das so beigebracht, man muss als Eagles-Fan nur zwei Dinge wissen. Es ist Go Birds, fuck Dallas.
Ja, das ist auch schön. Ja, ich werde den Rest des Abends, werde ich jetzt noch mit weiterem Scouting verbringen. Ich gucke mir nochmal die Insta-Feeds von den Jungs an. Die verraten ja immer einiges. Apropos, hast du diesen Running Back von den Browns gesehen? Quinshon Judkins? Mhm. Der Typ, der irgendwie jetzt schon, hat er seine Frau geschlagen oder was? Auf jeden Fall wurde er verhaftet, saß im Knast und hat jetzt seinen Rookie-Contract noch nicht mal unterschrieben. Also da sind auch schon wieder ein paar Gangster da unterwegs. Das ist spektakulär. Ich sag mal was, für die Damen beim Friseur, die Frau im Spiegel als Printmagazin ist, es sind für mich die Player-Feeds auf Insta von den NFL-Nachwuchsspielern. Das ist schon wirklich sehr grenzüberschreitend teilweise, aber nicht minder spannend. Naja.
Ja, das wird noch sehr interessant, weil ich habe tatsächlich die große Qual der Wahl, welchen Quarterback ich aufstelle. Das wird mir noch Kopfschmerzen bereiten.
Na, bis zur Keeper-Deadline ist ja noch ein bisschen hin. Bis zur Leitl-Deadline ist ja auch noch ein bisschen hin.
Ja,
Wir rufen jetzt noch nicht den Trainerwechsel auf. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, nein, das funktioniert mit ihm nicht. Nein, er muss von seinen Versprechungen wegkommen. Genau, er hat noch nicht fertig. Er muss von seinen Versprechungen wegkommen. Er muss jetzt gucken, dass er das Team jetzt umstellt. Und dann wird das auch gut werden und dann hauen wir die alle weg.
Ja, das ist es eben. Er kann noch was drehen. Er hat nur noch nichts gedreht. Das ist der Punkt. Fjell war ja einfach fertig. Der hatte ja einfach keine Idee mehr. Aber Leitl hat noch genügend Stellschrauben, an denen er drehen kann. Er hat es nur noch nicht getan aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Aber wir hoffen ja auf das Beste.
Und bis zum ersten Sieg, der ja spätestens in 2 Wochen stattfindet. Also ich rufe den Dreier aus. Wir werden gegen Darmstadt holen wir einen Dreier, definitiv. Kohfeldt kann es gleich zu Hause bleiben. Nee, wir fahren ja dahin. Egal, Kohfeldt, leg dich wieder hin, wir holen den Dreier. Und bis dahin sage ich Glückwunsch zum Punkt in Berlin an unsere Freunde aus Karlsruhe. Und ich verabschiede mich in den Sonntag, späten Abend mit einem schönen Glück kannst du leicht ertragen, wenn dir die Sonne scheint. Aber in schweren Tagen, da brauchst du einen Freund. Gute Freunde kann niemand trennen. Jetzt musst du abmoderieren, während ich singe. Gute Freunde sind nie allein.
Leute, ich hab Kopfschmerzen, mein Essen wird kalt, ich bin durch.
Füreinander
da. Grauenhaftes Spiel gesehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Gute Freunde kann niemand trennen.
Hoffe aufs Beste fürs Münsterspiel und bis dahin. Bleibt sauber. Haui.
Weil sie eines.
Ist gut, du kannst aufhören.
Ha-ho-he, nur der KSC. Macht's gut. Passt auf euch auf. Grüßt mir die Außerirdischen und kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. See you later, Alligator. Ha-ho-he.
Genau. Tschüss.